The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 4. Dezember. Die Rente ist sicher. Naja, zumindest das Rentenpaket ist sicher, über das seit Wochen gestritten wird. Die Retterin, die Friedrich Merz am Freitag dann aus der Patsche helfen soll, ist ausgerechnet die TikTok-Klassenkämpferin Heidi Reichenegg von der Linkspartei.
Wirklich, wir sind absolut fassungslos. Immer wenn man denkt, die Union kann nicht noch tiefer sinken, dann kommen Sie, Herr Spahn, und packen Ihre Schaufel aus. Hören Sie auf, die Union weiter in die Arme dieser Rechtsextremen zu treiben. Sie wissen...
Die Fraktion der Linken will sich nämlich bei der Abstimmung im Bundestag enthalten. Mit Vorsatz, damit das Gesetz durchkommt. Und, ja, so die Begründung der Linken, dass Rentenniveau in Deutschland gesichert werden kann. Danke, Heidi, sollen die Rentner später sagen. Durch die helfende Hand der Linkspartei geht das schwarz-rote Rentenpaket dann auf jeden Fall durch. Rentenrebellen der Union hin oder her. Tja, so werden die wackeren Männer der JU zu Statisten degradiert. Das ist nicht schön, aber das ist Politik. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Merz sich durch andere retten lässt. Merz ist der Kanzler, der ständig den Sanitäter braucht beim Absegnen der Änderung der Schuldenbremse. Wir erinnern uns, da half nach der Wahl auf die Schnelle, als der eigentliche Bundestag gar nicht die Mehrheit mehr hatte, die alte Mehrheit mit Hilfe der Grünen, die sich staatstragend zeigten. Und so konnte Schwarz-Rot das größte Schuldenpaket aller Zeiten durchsetzen.
Wir werden deshalb als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD in der nächsten Woche einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen.
Sondervermögen 500 Milliarden Euro, auch für die Verteidigung.
Der das Grundgesetz dahingehend ändert, dass die notwendigen Verteidigungsausgaben aus dem...
Und auch bei der Kanzlerwahl fiel Merz ja erstmal durch. Erst durch die spontane Änderung der Geschäftsordnung, und zwar mit Hilfe von Linken und Grünen, konnte die Wahl dann doch noch am selben Tag wiederholt werden. Merz war erstens erleichtert und zweitens hinterher Kanzler im zweiten Durchgang. Ein bis dato einmaliger Vorgang im Deutschen Bundestag. Ein Happy End mit vorheriger Zitterpartie.
Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
Und jetzt eben ein weiteres Mal eine Gesetzesabstimmung ohne eigene Mehrheit. Was ist da eigentlich los? Ausgerechnet der Mann, der im Wahlkampf noch gesagt hatte,
und nicht für irgendwelche Grünen und Linken Spinner auf dieser Welt,
braucht jetzt genau diese Abgeordneten, über die er damals so gespottet hat.
Grünen und Linken Spinner.
Was also bedeutet das für Merz und seine Regierung? Das, genau das bespreche ich jetzt mit Carina Mössbauer, der Pioneer-Chefreporterin Politik, ein. Schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Gabor.
Dann sag uns, wie sieht man innerhalb der Partei und auch innerhalb der Unionsfraktion auf diesen Sachverhalt, dass man nur dank der Linken überhaupt noch eine Merz-Mehrheit bekommt?
Also da gibt es ein eher vielfältiges Stimmungsbild, würde ich sagen. Einerseits die Fraktionsspitze, da gibt man sich betont entspannt. Und es heißt, das sei ein sehr durchschaubares Manöver der Linken, das jetzt einfach nur Unruhe stiften soll. Solche Spielchen würde man ignorieren. Andere hingegen, die zeigen sich schon ja fast entsetzt. Das sei eine weitere Stufe der Absurdität in einem ohnehin aus dem Ruder gelaufenen Gesetzesvorhaben. Naja, und Fraktionschef Jens Spahn, der führt ja jetzt intensiv Gespräche mit den Abweichlern, genannt Beichtstuhlverfahren.
Beichtstuhlverfahren, Carina, was ist das bitte schön?
Naja, das sind die Vier-Augen-Gespräche, die an den armen Sünder im Beichtstuhl beim Pfarrer erinnern. Allerdings ohne Freisprechung von den Sünden, vielmehr dem Zweck dienend, die Neinsager zu bekehren, also auf dem Pfad der Tugend zurückzuführen sozusagen.
Das heißt, die Zahl der Abweichler, wenn ich es richtig verstehe, soll so weit wie möglich reduziert werden, richtig?
Exakt.
Aber dann sag uns, demnach müsste das Rentenpaket nach diesem Beichtstuhlverfahren und dem Verzicht der Linken stehen.
Ja, davon kann man heute ausgehen. Also es ist zumindest wahrscheinlicher geworden, wenn die Linke das mit der Enthaltung wirklich auch durchzieht. Der Plan ist aber dennoch, eine eigene Mehrheit sicherzustellen. Es soll ja wirklich nicht der Eindruck entstehen, Merz sei ein Rentenkanzler von Reichenecks Gnaden.
Naja, der Eindruck, also bei mir ist er entstanden. Also sag uns, wie geht das jetzt eigentlich weiter mit dem Kanzler, der sich ja seiner eigenen Mehrheit offenbar nicht so ganz sicher sein kann?
Also grundsätzlich muss man mal sagen, die Eskalation um eine an sich ja beinahe banale technische Sachfrage, die erst 2031 zum Tragen kommt. Klar, zweifelsohne sehr teuer, aber es zeigt trotzdem, auf welch tönernen Füßen diese Koalition steht. Die Statik der Regierung ist aufgrund der knappen Mehrheit einfach extrem fragil. Und basta durchregieren, naja, das funktioniert halt nur mit Autorität. Doch an der mangelt es eben auf beiden Seiten, sowohl bei Union als auch bei SPD.
Apropos Autorität, warum rüffelt Merz eigentlich nicht endlich mal seine Arbeitsministerin Bärbel Baas, die ja so despektierlich über die Arbeitgeber im Lande spricht?
Also in internen Gremien, wie jetzt zum Beispiel beim CDU-Bundesvorstand oder in der Fraktionssitzung, da hat er schon sehr deutliche Worte gefunden. Ihre Arbeitgeberschelte sei inakzeptabel. Allerdings will er seine Ministerin jetzt auch nicht öffentlich zurechtweisen, dem Koalitionsklima zuliebe. Und ein bisschen wahrscheinlich auch, weil Baas eine Frau ist. Und er steht ja so dezent unter Verdacht, mit Frauen manchmal etwas ungelenk umzugehen. Und dem will er jetzt wirklich nicht Vorschub leisten. Sein neues Motto: Zurückhaltung, jetzt bloß nicht den Puls beim Koalitionspartner hochtreiben.
Vielen Dank, Carina, für dieses Update am frühen Morgen. Wir fühlen uns schlauer. Dankeschön.
Gerne, lieber Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Peter Hübner, der Präsident der deutschen Bauindustrie, spricht über die Klassenkampf-Attitüde der SPD-Arbeitsministerin. Der Mann vermisst vor allem die Inhalte.
Da wird Parteipolitik gemacht.
Anne Schwedt in New York nimmt die Zahlen von Salesforce unter die Lupe und ein zynischer und unfreiwillig komischer Chef kehrt zurück auf die Kinoleinwand. Außerdem, Donald Trump bekommt Gegenwind. Von wem? Von den Popgrößen seines Landes. Bärbel Baas hat vor den Jusos über, Zitat, die Herren in bequemen Sesseln in Maßanzügen, Zitat Ende, gesprochen und davon, was ihr beim Arbeitgebertag erst so richtig klar geworden sei.
Für mich war spätestens, wenn nicht sogar schon vorher, dieser Arbeitgebertag für mich ein Schlüsselerlebnis, weil da besonders deutlich geworden ist, gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen. Und ich habe das deshalb in meiner Rede auch so gesagt und ich habe auch aus vielen Wortmeldungen von euch rausgehört, dass es das genau ist, dass wir diesen Kampf jetzt aufnehmen müssen.
Was war passiert? Beim Arbeitgebertag hatte sie für Gelächter gesorgt, für eine komische Rechnung in Sachen Rentenpläne und wer die denn eigentlich bezahlen soll.
Ein Grundversprechen unseres Sozialstaates, dass man nach einem langen Arbeitsleben ausreichend Sicherheit im Alter hat. Wir finanzieren diese Haltelinie aus Steuermitteln. Sie belasten damit die Beitragszahler nicht. Das war auch eine Entscheidung, die wir in Koalitionsverhandlungen getroffen haben. Ja, das ist überhaupt nicht lustig.
Weil damit wollte sie sich sichtbar auf die Seite jener stellen, die auf soziale Sicherheit angewiesen sind und ein klares Konfliktbild zeichnen. Hier Menschen, die hart arbeiten und auf Solidarität hoffen und dort die Unternehmensvertreter, die aus ihrer Sicht den Sozialstaat kaputt machen. Genau darüber spreche ich jetzt mit Peter Hübner, über dieses Unternehmerbild unserer Arbeitsministerin. Er, Peter Hübner, ist nicht nur Vorstand bei Strabag, einem der größten Baukonzerne Europas, sondern er ist auch Präsident des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie. Er lebt in einer Sozialpartnerschaft, ein mitbestimmtes Unternehmen ist Strabag, tarifgebunden, enge Zusammenarbeit mit den Betriebsräten. Und genau deshalb betreffen ihn auch die Aussagen der Ministerin unmittelbar und emotional. Wollen doch mal hören, was uns dieser Mann zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Herr Hübner.
Hallo, Herr Steingart.
Die Arbeitsministerin hat sich über die Arbeitgeber in Deutschland, nicht so toll ausgelassen. Herren in bequemen Sesseln, in Maßanzügen und gegen die müsse man kämpfen, hat sie den Jusos gesagt. Ich wollte einfach mal horchen, wie fanden Sie das, wie kam das bei Ihnen an?
Das ist einfach despektierlich und völlig überflüssig, solche Aussagen zu machen. Das ist so zurück in den Klassenkampf, würde ich einfach sagen. So werden wir nicht weiter vorankommen und so werden wir auch wichtige Reformen nicht gemeinsam angehen können, wenn wir sozusagen im Einstieg schon ganz am Anfang dann in diese alte Klassenkampf-Rhetorik zurückgreifen.
Nun stehen Sie als Vorstand der Strabag ja nicht nur für sich selber, sondern Sie sind gleichzeitig auch Präsident eines Verbandes, der die Bauunternehmer in Deutschland organisiert.
Ja.
Wie waren die Reaktionen Ihrer Mitglieder, der Bauunternehmer in Deutschland? Haben die dazu sich bei Ihnen gemeldet?
Ja, natürlich. Wir sind ja ein Arbeitgeberverband. Wir sind in den großen Dachverbänden auch Mitglied. Und natürlich kriegt man dann sofort Anrufe. Und das ist vom Grundsatz her einfach falsch. Denn wir leben das Ganze ja gemeinsam. Wir als Strabag zum Beispiel sind ein mitbestimmtes Unternehmen. Und wir leben die Sozialpartnerschaft in Deutschland. Und das prägt auch Deutschland. Das muss man einfach sagen. Wir sehen das immer so schön auch, wenn wir müssen nur mit unseren österreichischen Kollegen sprechen. Das ist in Österreich schon ein bisschen anders. Ja, auch diesen hohen Grad der Mitbestimmung. Aber wir empfinden das auch als ein hohes Gut, ja, dass wir gemeinsam auch mit den Betriebsräten, mit den Gewerkschaften gemeinsam auch Lohn- und Gehaltspolitik machen.
Gut, also die Arbeitsministerin schaut ganz erkennbar ja anders auch auf Deutschland. Sie sagt ja, da gibt es eine Konfliktlinie und die läuft nicht zwischen Jung und Alt, sondern zwischen Arm und Reich. Zwischen denen, die Sicherheit brauchen und denen, die sie für verhandelbar halten. Was für ein Arbeitgeberbild, würden Sie sagen, hat die Arbeitsministerin da gezeigt?
Ja, das ist so ein Arbeitgeberbild von vor 20 Jahren. Das muss man einfach so sagen. Wenn die armen Entrechteten dann nur auf die wohlhabenden Unternehmer schauen und nicht im selben Moment berücksichtigen, warum können wir uns den Sozialstaat denn überhaupt leisten? Der Sozialstaat wird durch die Unternehmen, die Grundlage des Sozialstaates ist einfach, die Unternehmen natürlich das Ganze erwirtschaften. Und die Unternehmen sind nicht nur die Arbeitgeber, das sind maßgeblich natürlich auch die Arbeitnehmer, die wir in Deutschland auch vernünftig behandeln. Also wir sind ja der Deutschen Bauindustrie, wir sind ein Arbeitgeberverband. Das heißt, alle Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, sind tarifgebunden. Und an diese Tarife halten wir uns alle.
Und sagt die Arbeitsministerin, glaube, sie hat gar nicht als Regierungs- und Kabinettsmitglied gesprochen, sondern als Sozialdemokratin. Ist das eine Erklärung, die Sie akzeptieren würden? Sagen, okay, die hat als Parteipolitikerin gesprochen und nicht als Arbeits- und Sozialministerin?
Herr Steingart, das ist so ein bisschen mein Vorwurf an alle im Augenblick, die in der Regierung sind, dass sie eher mehr Parteipolitik machen, als dass sie echte Politik machen. Und ich finde, das kriegt man immer, man merkt das, wenn man mal Politiker hört, die irgendwo eine Keynote sprechen, die nicht mehr in der Politik sind, aber jahrzehntelang dort waren. Da kommt dann der wahre Politiker heraus. So stelle ich mir dann eine Politik vor, dass man das von einer ganz anderen Flughöhe aus sieht und dass man das nicht parteipolitisch sieht. Und ich meine, so kommt man nicht weiter. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist nicht nur Bärbel Baas, die wir da im Augenblick kritisieren oder für diese Aussprüche kritisieren. Das ist in meinen Augen, sind das noch viele andere in der Politik. Da wird Parteipolitik gemacht.
Gut, über die Inhalte wollte ja sozusagen hier gar keiner mehr sprechen, jedenfalls nicht bei den Jusos, aber auch in der Regierung ja nicht mehr. Friedrich Merz hat sich ja hinter die Arbeitsministerin gestellt. Hätte er als ihr Vorgesetzter eigentlich hier deutlich machen müssen, dass das nicht der Umgang ist, den eine Ministerin in seinem Kabinett mit den Arbeitgebern und damit dem wichtigen Teil unserer Gesellschaft, dass man so nicht sprechen darf? Hätte er das machen müssen?
Definitiv. Aber ich glaube nicht, dass das im Augenblick irgendwo dort stattfindet, weil das ganze System so sensibel ist, dass sich ja kaum noch jemand traut, den Koalitionspartner zu kritisieren.
Aber Sie hätten das von einem Kanzler schon erwartet?
Von einem Kanzler erwarte ich das natürlich. Und ich erwarte auch von einem Kanzler, und wenn nur 18 Gegenstimmen sind, die sie durch die jungen Abgeordneten bekommen, auch die muss er ernst nehmen, denn die vertreten ja gerade die nächste Generation, die wird es betreffen. Und das ist nicht in Ordnung.
Herr Hübner, ich bedanke mich. Sie haben sich klar artikuliert. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihre Gedanken dazu mit uns geteilt haben. Einen fröhlichen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch, Herr Springert. Vielen Dank.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da rumort es auch in der SPD, denn die politischen Spielchen der Parteichefin sorgen natürlich für Getuschel. Carina Mössbauer hat gestern auf der Pioneer 2 den Ministerpräsidenten von Niedersachsen begrüßt. Olaf Lies sein Name. Er ist 58 Jahre alt, Sozialdemokrat, studierter Elektrotechniker und seit 2008 sitzt er für die SPD im Landtag von Hannover. Tja, und seit Mai diesen Jahres ist er als Nachfolger von Stefan Weil im Amt des Ministerpräsidenten. In dem Gespräch der beiden ging es um die Rente, aber eben auch um die Reform des Bürgergeldes. Ein Herzensprojekt der Union, das die SPD mitträgt, so die Abmachung. Allerdings, Bärbel Baas hatte hier ihrerseits Korrekturbedarf angemeldet, und zwar öffentlich.
Die haben mal angefangen zu sagen, sie würden bei einer Reform bei 30 Milliarden sparen. Dann wurde es weniger, 10, 15, 5. Weil ich dafür gekämpft habe, übrigens mit den Kolleginnen und Kollegen in der Bundestagsfraktion, dass das, was die alles vorhatten, nicht gekommen ist. Wie gesagt, ich nehme eure Kritik an der Stelle ernst und sicherlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die noch über diesen Gesetzentwurf sicherlich im parlamentarischen Verfahren auch noch verhandeln müssen.
Ihr Parteifreund Olaf Lies setzt sich davon ab, er will die Bürgergeldreform so, wie sie ist.
Sehen Sie denn noch Änderungsbedarf an diesem Gesetzentwurf?
Na, erstmal finde ich, dass das, was dort als Reform auf den Weg gebracht ist, auch richtig und notwendig ist. Und man darf ja nochmal dazu sagen, es geht ja nicht darum, Leistung im Grundsatz zu kürzen, sondern darum, Menschen in Arbeit zu bringen.
Genau, das hört sich aber so an, als würden Sie sagen, der Gesetzentwurf so in der Form, der passt, da muss man eigentlich nichts mehr dran ändern.
Ja, ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung und die Fraktionen sich auch sehr gut abgestimmt haben. Es gibt da ein paar Pakete, die jetzt beraten werden müssen. Und wir haben das gerade ja beim Thema Rente erlebt. Wir müssen irgendwann auch mal sagen, das ist jetzt der Sachstand, auf den verständigt sich eine Koalition, die eine Regierungsverantwortung hat. Und dass eine Partei dazu noch andere Positionen hat, andere Sichtweisen, das ist völlig normal, ist völlig in Ordnung. Nur wir müssen aufpassen, dass wir die Regierungsarbeit davon ein Stück entkoppeln, weil da brauchen wir die Verlässlichkeit in der Umsetzung.
Das hörte sich jetzt so an wie das Basta beim Rentenpaket, eben auch Basta fürs Bürgergeld, für die Reform. Also es bleibt so, wie es ist.
Ich gehe davon aus, dass die Vereinbarungen alle eingehalten werden. Ansonsten kriegt man ja auch die Dinge gar nicht entschieden. Und ich glaube, das ist auch richtig. Mancher öffentliche Streit scheint notwendig zu sein. Jetzt brauchen die Menschen Verlässlichkeit. Und das sehen sie vor allen Dingen darin, wenn eine Regierung sich verständigt auf einen Konsens und dieser Konsens dann durchgetragen wird. Aber wir haben jetzt ja eine Situation, wo man eine Lösung hat. Wir haben ja über den Verlauf jetzt das höhere Renteneintrittsalter. Das kommt ja mit 67. Das sind jetzt kurz die letzten Jahrgänge, die noch kommen. Und wir haben jetzt, finde ich, eine gute Lösung. Mit der Aktivrente zu sagen, was ist eigentlich der Weg danach? Ist der Weg danach rein die Rente oder gibt es nicht auch Möglichkeiten, darüber hinaus weiterhin berufstätig zu sein? Und ich glaube, da hat sich die Koalition auf ganz gute Modelle, auch zukunftsfähige Modelle verständigt. Also ich finde insofern, vieles von dem, was die Sozialdemokratie erreicht hat, hat bei ihr nicht eingezahlt. Nicht alles drehen wir zurück. Man sieht das ja, man merkt aber auch, wie schwierig das ist, die Hartz-IV-Debatte zu der Bürgergelddebatte, die Bürgergelddebatte jetzt wieder zu verändern. Also natürlich hadert man in einer Gesellschaft, aber ich glaube, wir haben jetzt einen guten gemeinsamen Weg.
Das ganze Gespräch mit dem neuen niedersächsischen Ministerpräsidenten hören Sie am Freitag in Hauptstadt das Briefing, dem Politik-Podcast von Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus. For Pioneers Only, wer mitreden will, der ist hier genau richtig.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat sich Salesforce in die Bücher schauen lassen. Mit über 70.000 Mitarbeitern ist Salesforce ein wirklich großer Player im Silicon Valley. Und unsere Frau an der Börse, Anne Schwedt in New York, hat die Bilanzzahlen analysiert. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, wie läuft es für Salesforce und kann der Konzern die KI-Welle erfolgreich mitnehmen?
Ja, Salesforce hat mit seinen neuen Zahlen gezeigt, dass der Konzern die KI-Welle doch deutlich besser reitet, als der Aktienkurs es zuletzt vermuten ließ. Der Gewinn lag deutlich über den Prognosen und der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp 9%. Für das laufende Quartal peilt Salesforce sogar ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an, also mehr als Analysten bisher auf dem Zettel hatten, unter anderem dank der jüngsten Zukäufe im Datenbereich. Besonders stark wächst tatsächlich das KI-Geschäft. Der jährlich wiederkehrende Umsatz mit der neuen KI-Plattform Agentforce hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht und liegt inzwischen im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Insgesamt kommt Salesforce mit seinen KI- und Datenangeboten schon auf ein Umsatzniveau, das im hohen einstelligen Prozentbereich des Gesamtgeschäfts liegt, tendenziell steil steigend. An der Börse ist die Aktie zwar seit Jahresbeginn um fast 30% gefallen, einfach vor allem aus Angst, KI könnte klassische CRM-Funktionen überflüssig machen. Mit diesen Zahlen sendet Salesforce aber ein anderes Signal. KI wird zur Wachstumsschubkraft obendrauf. Jetzt muss das Unternehmen nur noch zeigen, dass dieses Tempo auch in den nächsten Quartalen anhält, Gabor.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
dass der alltägliche Bürowahnsinn niemals vergeht. Trotz Internet, Homeoffice, KI, der Chef ist der Chef. Und genau deshalb feiert Bernd Stromberg ein fulminantes Comeback in den Kinos. Hier spricht er mit einem Kollegen über einen Auftritt, seinen Auftritt und seine Sprüche, die offenbar nicht so ankam, wie er dachte.
Ja, natürlich war das scheiße da mit den Sprüchen vorhin, das weiß ich selber. Aber bei Humor kommt es ja auch immer auf den Zusammenhang an. Das müsste doch selbst ihr klar sein als Frau. Du zeigst ja auch keine Stummfilme im Blindenheim.
Ja, anmaßend, peinlich und genau deshalb ja erfolgreich. Der Serien-Klischee-Chef Bernd Stromberg, gespielt von Christoph Maria Herbst, kehrt heute zurück ins Kino und genau darauf freuen sich viele. Der Büroalltag der Schadensregulierungsabteilung ist längst Fernsehkult. Mit seiner kleinbürgerlichen Chefattitüde, seinen perfiden Machtspielchen und seinen Sprüchen trifft Stromberg immer einen Nerv, so sehr, dass es oftmals wehtut.
Als Chef kannst du gar nicht immer beliebt sein, ausgeschlossen. Zumindest nicht zu Lebzeiten. Jesus zum Beispiel, wo jetzt alle sagen, ja, natürlich, das war einer. Damals, bei den einfachen Leuten, war er ja eben nicht beliebt. Deshalb ist er ja ans Kreuz gekommen. Insofern finde ich das überhaupt nicht problematisch, wenn ich hier temporär mal der Buhmann bin.
Ausgestrahlt wurde die erste Folge vor mittlerweile über 20 Jahren. Das war am 11. Oktober 2004. Seine ersten Worte damals?
Büro ist wie Achterbahnfahren. Ein ständiges Auf und Ab. Wenn man das jeden Tag 8 Stunden machen muss, täglich, dann kotzt man irgendwann.
Jetzt, 20 Jahre später, kehrt er zurück. Heute startet also der neue Film mit einer ganz neuen Belegschaft. Der Kinofilm trägt den Titel Wieder alles wie immer. Tja, und genau darauf hoffen die Zuschauer. Viel Spaß.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Donald Trump seine Politik als Entertainment inszeniert und dafür die Songs der ganz großen Stars benutzt. Und die, tja, sind darüber not amused. Dieses Lied der amerikanischen Sängerin Sabrina Carpenter ist der Soundtrack eines Videos auf dem offiziellen Account des Weißen Hauses. Darin zu sehen, Proteste gegen die Einwanderungsbehörde und dazu geschnittene Festnahmen, ein Mann, der zu Boden gedrückt wird. Und all das unter Carpenters Zeile Have you ever tried this one? Die Künstlerin selbst nennt das Video evil and disgusting, böse und widerwärtig. Die Trump-Administration? Naja, in einer Mitteilung hieß es, Zitat, wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass wir gefährliche, kriminelle, illegale Mörder, Vergewaltiger und Pädophile aus unserem Land abschieben. Zitat Ende. Mit ihrem Groll ist die Popsängerin nicht allein. Sie möchte nicht die Botschaften dieses Präsidenten musikalisch inszenieren. In der Vergangenheit hat sich der US-Präsident schon mehrfach unbeliebt bei den Stars gemacht. Beim Auftritt in Arizona beispielsweise begrüßte Trumps Team Robert F. Kennedy Jr. mit My Hero, einem Song der Foo Fighters. Die Band dementierte umgehend jede Freigabe und spendete die Lizenzgebühren an Trumps damalige Gegnerin, an Kamala Harris. Tja, und die Liste der nicht zufriedenen Popstars geht weiter. Sie ist prominent, von Celine Dion bis Neil Young. Die Größen der Musikwelt wollen mit Trump nichts zu tun haben. Und trotzdem tauchen die Songs immer wieder auf. Einer hat sich besonders prominent und auch sehr erfolgreich gegen die Vereinnahmung gewehrt. Bruce Springsteen, The Boss, wollte mit Born in the USA eine Hymne schreiben, das schon, aber nicht die Hymne des Donald Trump. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.